Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke
mit Max
und mit mir, Hans. Max, wir melden uns nach wirklich langer, langer Zeit erst wieder zurück. Was ist passiert?
Ja, das Leben ist passiert. Es war Weihnachten, wie bei so vielen anderen Leuten auch. Und es war Arbeit und es war einfach viel los. Deswegen haben wir echt ja ganz schön lange Pause gemacht. Und ich glaube aber, dass viele das auch nachvollziehen können, weil dieser Podcast ist ja ein Hobby-Freizeitprojekt. Also ich glaube, ihr wisst, dass wir nebenbei leider arbeiten müssen. So. Und ja, da hat man halt dann doch manchmal nicht so viel Freizeit.
Diesen Podcast Vollzeit machen zu können, das wäre natürlich ein absoluter Traum. Ja. Da sind wir noch nicht ganz und müssen das irgendwo hineinquetschen in einen sehr, ja, ich sag mal, geschäftigen noch Berufsalltag für uns. Aber es macht natürlich Spaß und deswegen sind wir wieder zurück und ich freue mich auf jeden Fall auch richtig drauf, dass wir jetzt wieder anfangen.
Genau, es gibt eine kleine, ich sag mal, Einschränkung vielleicht, weil wir eben gesehen haben, hey, es ist ganz schön viel los und jede Woche einen Podcast zu machen, ist halt echt ganz schön Arbeit. Deswegen ab sofort alle 2 Wochen eine Folge, weil das macht es für uns echt einfacher und entspannter. Und wir wollen natürlich auch Zeit haben, die Fälle gut vorzubereiten. Und der Dienstag bleibt, also immer Dienstag eine neue Folge, aber halt jetzt alle 2 Wochen.
Genau, wir wollen euch natürlich einfach gute Qualität liefern und das geht gerade einfach etwas leichter, wenn wir die Frequenz runternehmen und dann noch alle 2 Wochen veröffentlichen. Ich hoffe, das ist so in Ordnung für alle.
Ich hoffe auch, ja. By the way, wir haben so viele Nachrichten bekommen in unserer Abwesenheit, die voll lieb waren und voll viele haben uns geschrieben und die meisten, ich glaube eigentlich fast alle, haben auch gesagt, hey, voll okay, dass ihr Pause macht und wir freuen uns schon, wenn ihr dann wieder eine Folge macht. Wir haben alle Nachrichten gelesen, also vielen Dank auch für jedes nette Wort, das uns erreicht hat bei Instagram, vor allem katastrophen.podcast.
Ja, also das war echt richtig cool. Also wir machen das hier auch einfach, weil es uns Spaß macht. Aber wenn wir dann noch diese Nachrichten bekommen und wir echt gemerkt haben, wow, Leute vermissen den Podcast tatsächlich. Das ist natürlich irgendwie schon einfach cool, das so zu hören. Deswegen vielen Dank für die Nachrichten. Und ja, wie gesagt, ich freue mich richtig, dass wir jetzt wieder loslegen. Und wir schauen einfach mal, wie gut unser neuer Rhythmus passt.
Genau. Und dann würde ich sagen, wir starten auch mit dem Fall heute. Ich habe den vorbereitet und ich habe diesen Fall quasi mitgebracht, denn während unserer Abwesenheit haben wir nicht nur gearbeitet, zur Wahrheit gehört auch, ich war im Urlaub 2 Wochen. So, da hatte ich auch keine Zeit für einen Podcast. Ich war in Amerika und habe quasi einen Fall von dort mitgebracht, weil ich mit einer Airline geflogen bin, die etwas, ich würde sagen, doch besonders ist oder so ein bisschen rausschlägt von allen Airlines weltweit. Und eigentlich bist du ja der USA-Experte, nicht ich, weil ich war nur im Urlaub da, aber du, Hans, baust ja im Grunde deine komplette Persönlichkeit darauf auf, dass du mal in Amerika gelebt hast. Und zwar mehrere Monate.
Ja, ich habe mal vor über 10 Jahren ein Semester im pazifischen Nordwesten der USA in Washington oder im Bundesstaat Washington verbracht. Das stimmt, Max.
Ja. Genau, das erzählst du auch jedem sehr schnell und sehr unaufgefordert. Deshalb bist du der Experte und die erste Frage von mir an dich ist, Southwest Airlines, hast du da ein Bild im Kopf? Hast du da irgendwie was du verbindest?
Ja, also einmal dieses Farbschema, so dieses Blau-Rote, was ich sehr, sehr prägnant finde, daran denke ich. Und dass es so eine Art, im Grunde genommen ja eine Art Billig-Airline ist. Ich würde sagen, es ist nicht ganz so mit, ich sag mal, einem Ryanair zu vergleichen. Ne? Ist schon so ein bisschen darüber, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und woran ich immer denken muss, ist, dass Southwest so ein besonderes Boarding-Konzept hat.
Genau. Da kann ich jetzt quasi aus eigener Erfahrung etwas dazu sagen. Nämlich ist es so, dass es, ich kenne das von keiner anderen Airline, du kriegst keine Sitzplätze zugewiesen, wie sonst bei jeder Airline, wo du ja dann mittlerweile auch immer zahlen musst, wenn du vorher deine Sitzplätze reservieren willst. Southwest macht das gar nicht. Sie boarden in Gruppen, die sich so nach Tarif richten. Also wer mehr zahlt, darf zuerst boarden und kann sich quasi seinen Platz aussuchen. Beziehungsweise den Platz aussuchen kann sich jeder, auch mit der billigsten Kategorie. Nur sind da natürlich nicht mehr so viele freie Plätze zur Verfügung, wenn du quasi als letzte Gruppe oder als letzter einsteigst. Aber ansonsten hast du freie Sitzplatzwahl. Und die Theorie dahinter ist, dass Southwest sagt, es geht so schneller, das Boarding, als wenn jeder erstmal schaut, Moment, ich sitze auf 22B, wo ist das? Ah, na, hier ist 23. So, also, was man ja auch immer so beobachtet, dass manche Leute dann doch ein bisschen überfordert sind von so Boarding-Prozessen. Und das ist die Strategie dahinter. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber Southwest macht das, glaube ich, immer schon.
Ja, finde ich total spannend. Ich meine, dass es tatsächlich einige Studien dazu gibt, die sich das angeschaut haben, die das mal so simuliert haben, unterschiedliche Varianten des Boardings und die tatsächlich zu dem Resultat gekommen sind, dass so wie Southwest es macht, tatsächlich schneller ist, als wenn du Leuten vorher schon Plätze zuweist.
Ja, sehr spannend. Also kannte ich gar nicht aus jetzt so Europa und genau, ich bin, by the way, falls es jemanden interessiert, von wo nach wo ich geflogen bin. Ich bin geflogen von Chicago nach Denver. Und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger für unseren Fall, denn wir sprechen über Southwest und wir sprechen über eine Landung in Chicago, die quasi in einer Katastrophe geendet hat.
Eine Frage dazu, Max, war es auch so kalt in Chicago, als du in den Flieger eingestiegen bist, wie in diesem Fall, den wir jetzt besprechen?
So kalt war es tatsächlich nicht. Also es war ein recht milder Winter, Herbsttag, Herbst war es noch, als ich da war. Ja.
Schön.
Ja.
Dann würde ich, dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal einsteigen, oder?
Genau, machen wir. Der 8. Dezember 2005 ist an der US-Ostküste ein kalter und schneereicher Tag. Starke Schneefälle sorgen nicht nur auf den Straßen, sondern auch im Luftverkehr für Probleme. So auch bei Southwest Airlines Flug 1248 von Baltimore nach Chicago. Der Flug ist mit gut 2 Stunden Verspätung gestartet und nimmt an diesem Abend Kurs auf den Flughafen Chicago Midway. Die Boeing 737-700 ist mit 98 Fluggästen und 5 Besatzungsmitgliedern unterwegs. Die Crew im Cockpit bereitet sich auf den Landeanflug vor. Die Wetterinformationen melden starke Rückenwinde. 8 Knoten sind für Chicago vorausgesagt. Bis maximal 10 Knoten dürfen die Piloten überhaupt noch landen. Doch wenn das Wetter besonders schlecht ist zum Bremsen auf der Landebahn, gelten andere Werte. Doch die letzten Informationen vor der Landung stimmt die Cockpit-Crew positiv. Die Bedingungen für die Bremswirkung seien trotz des Winterwetters als ausreichend gemeldet worden. Ein fataler Irrtum. Zwar landet die Boeing ordnungsgemäß auf der Landebahn, doch die Bremswirkung ist schlechter als erwartet. Die Piloten deaktivieren noch das automatische Bremssystem und bremsen die Maschine von Hand ab, doch es reicht nicht mehr. Die Maschine rast über die Landebahn hinaus, durchbricht einen Zaun und steuert direkt auf eine benachbarte Straße zu. Dort kollidiert sie mit einem Auto, in dem eine 5-köpfige Familie sitzt. Ein 6-jähriger Junge der Familie kommt dabei ums Leben.
Das ist ein richtig tragischer Fall. Ich denke, was mich da wirklich so kriegt, ist dieses Fakt, wie zufällig das Ganze ist. Das sprechen wir natürlich gleich, aber wirklich, dass die Familie in diesem Auto, die dort vorbeigefahren sind, die war eine ganz normale Strecke für die und auf einmal rauscht er dieses Flugzeug lang. Das hat schon was richtig Gruseliges. Also wie niedrig muss die Wahrscheinlichkeit sein, dass sowas passiert und dass man dann in etwas verwickelt ist. Aber reden wir ja gleich noch etwas länger drüber. Wir haben schon ein bisschen über die Airline gerade gequatscht, aber bevor wir uns nochmal in die Details des Unglücks reingraben, lass uns noch ein bisschen über Southwest Airlines sprechen, weil es ist ja wirklich, wie wir schon angedeutet haben, eine ganz besondere Airline.
Genau, also du hast schon die prägnante Farbe erwähnt, dieses Blau-Orange. Southwest gilt im Grunde als Vorreiter, als Pionier im Bereich Billigflug-Airlines. Also Southwest ist auch Vorbild gewesen für eine Ryanair oder auch für EasyJet und diverse andere Billig-Airlines, die in den letzten Jahrzehnten gekommen und teilweise dann auch schnell wieder gegangen sind. Southwest ist aber schon echt lange im Geschäft, 1967 gegründet und fast von Anfang an erfolgreich. Seit 1973 schreibt nämlich die Airline durchgängig Gewinne. Auch das ist ja nicht selbstverständlich in diesem Billigflugsegment, weil viele Airlines ja, wie gesagt, auch dann oft wieder verschwinden, weil es einfach finanziell nicht geht. Es gab vorher noch eine andere Billig-Airline, die Pacific Southwest Airlines. Die wurde bereits 1949 gegründet, ging dann aber 1988 pleite. Und im Grunde ja gilt Southwest somit als zweite Billig-Airline der Welt und ist derzeit auch die größte Billig-Airline der Welt. Wenn man sich die Zahlen der Fluggäste mal anschaut, dann ist sie sogar die größte Fluggesellschaft der Welt vor Delta Airlines. 2019 hatte Southwest 163 Millionen Passagiere und ist auch in den Top 10 der gewinnstärksten Airlines. Platz 4 macht Southwest da. Wie gesagt, es ist eine amerikanische Airline. Sie hat in erster Linie oder überwiegend Ziele in den USA, also so dieses klassische von einer Stadt in die andere. Sie fliegen wahnsinnig viele Ziele in den USA an. Und wo sie auch hinfliegen, sind so diese, sag ich mal, die Nachbarn um die USA rum. Mexiko wird angeflogen, die Karibik, teilweise ein paar Länder in Zentralamerika. Airline selbst hat ihren Sitz in Dallas. Und was ich auch eine wahnsinnig beeindruckende Zahl finde, ist die Anzahl der Flugzeuge. Southwest besitzt insgesamt 819 Maschinen, setzt dabei vor allem auf Boeing. Auch das ist so ein, glaube ich, typisch für amerikanische Airlines. Boeing natürlich der große US-Flugzeugbauer und entsprechend hat auch Southwest die Maschinen überwiegend von Boeing. Und dieses Boarding-Konzept, das haben wir am Anfang erwähnt, dass es eben quasi einmalig ist, dass man keine Sitzplätze zugeteilt bekommt.
Max, wusstest du oder weißt du, warum in Europa Ryanair vor allem mit Boeing oder ich glaube sogar nur mit Boeing fliegt?
Also, dass sie nur ein Typ haben, liegt ja daran, dass das billiger ist, weil Wartung, Piloten und so weiter müssen auf eine Maschine ausgebildet werden. Aber warum es jetzt genau Boeing ist und nicht Airbus, weiß ich nicht.
Das ist ganz spannend und passt total zu Ryanair. Ich weiß, das ist eine kleine Abzweigung, die wir hier nehmen. Aber ich finde das ganz spannend, weil bei Ryanair ist es so, alle anderen europäischen Airlines fliegen ja vor allem mit Airbus. Ja. Und für Ryanair bedeutet das dann natürlich, die Piloten sind schwieriger abzuwerben. Weil wenn irgendeine andere Airline sich jetzt Ryanair-Piloten oder Pilotin schnappt, dann müssen die natürlich erstmal auf Airbus umgeschult werden, was die Kosten steigert. Ja. Damit wird es für andere Airlines teurer, schwieriger, dauert länger, eben Ryanair-Piloten und Pilotinnen abzuwerben. Fand ich ganz interessant.
Voll, macht doch voll Sinn aus Ryanair-Sicht, ja. Spannend.
Ja, und aber ja, ich finde es auch immer wieder faszinierend, wie groß diese amerikanischen Airlines einfach sind. Also auch hier 2019 163 Millionen Passagiere, das sind nochmal circa 20 Millionen mehr in dem Jahr, als zum Beispiel die Lufthansa-Gruppe transportiert hat. Also es sind wirklich riesige, riesige Airlines einfach. Bei diesem Fall jetzt, würdest du sagen, dass dieses Konzept Billigflieger was mit dem Unglück zu tun hat? Also wurde da an den falschen Ecken gespart, an der Sicherheit, oder ist das völlig unabhängig voneinander?
Ja, das ist so eine Frage, die sich irgendwie immer aufdrängt, wenn man so über Billig-Airlines redet. Wir sprechen später natürlich ausführlich über die Ursachen und auch über die Folgen des Unglücks. Aber grundsätzlich kann man wirklich nicht sagen, dass Southwest an der Sicherheit gespart hat, auch wenn sowohl die Airline als auch die Piloten Fehler gemacht haben. Da sprechen wir später, wie gesagt, ausführlich darüber. Aber so ein Systemversagen zurückzuführen auf dieses Billigfliegen, muss man wirklich sagen, das kann man Southwest nicht anlasten. So viel kann ich schon mal verraten.
Ja, ich denke auch bei dem Thema, also solange diese Airlines in Nordamerika, Europa und so weiter fliegen dürfen. Ich denke, selbst bei einem Billigflieger müssen sie sich ja natürlich trotzdem an sehr, sehr rigorose Sicherheitsvorschriften halten. Und deswegen ist das natürlich einfach relativ. Bei diesem Flug jetzt speziell, beziehungsweise bei der Landung von dem Flug, lass uns dir mal ganz genau anschauen, was ist da an diesem Tag genau schiefgegangen?
Ja, anfangen muss man beim Wetter, das ist so der Dreh- und Angelpunkt im Grunde bei diesem Unglück. Es war einfach ein wahnsinnig kalter Dezembertag. Es gab viel Schneefall und dadurch ist natürlich auch die Landebahn rutschiger und ja, einfach nass, hat andere Bedingungen, als wenn sie trocken ist. Der Flug selbst ging von Baltimore, das ist an der US-Ostküste, nach Chicago Midway. Und weil in Chicago eben sehr viel Schnee gefallen ist an diesem Tag, hat sich auch der Flugplan verzögert. Also die Unglücksmaschine hatte an diesem Tag 2 Stunden Verspätung. Das sind so die Anfangsbedingungen, sage ich mal, von diesem Flug.
Und Chicago Midway, das ist ja nicht der große Flughafen O'Hare, den man vielleicht kennt, dieser riesige Flughafen dort von Chicago, sondern kleinerer, richtig?
Genau, also das kann ich aus eigener Urlaubserfahrung sagen, denn ich bin auch von Chicago Midway geflogen. Das ist der kleinere Flughafen in Chicago, liegt aber auch viel zentraler an der Stadt oder an der Innenstadt, wird in erster Linie eben von Billigfliegern angeflogen. Denn für die meisten Langstreckenmaschinen ist der Flughafen nicht geeignet, weil die Landebahn einfach zu kurz ist. Also die Landebahn in Midway ist nur knapp 2000 Meter lang und deshalb einfach ja für Langstreckenmaschinen nicht geeignet.
So ein bisschen das Frankfurt-Hahn Chicagos,
ja, kann man ja das so sagen? Es ist nur besser angebunden, weil da fährt eine U-Bahn hin, während du, glaube ich, nach Hahn nur mit einem Bus fährst, der irgendwie zweimal am Tag oder so fährt.
Oh je. Ja. Aber gut, okay. Also, vor allem von Billigfliegern angeflogen und das ist ja wirklich sehr wichtig, relativ kurze Landebahn, insbesondere im Vergleich mit Chicago O'Hare. Und das spielt ja wirklich eine sehr große Rolle bei diesem Unglück.
Genau, das vermutest du richtig. Also die Länge der Landebahn wird definitiv eine Rolle spielen. Eben diese Kombination aus sehr schlechtem Wetter, aus einer rutschigen, nassen Landebahn, die relativ oder sehr kurz ist im Vergleich zu anderen, wird maßgeblich eine Rolle spielen bei diesem Unglück. Später dann mehr dazu.
Dann lass uns nochmal den Ablauf ganz genau durchgehen. Also du hast bereits gesagt, Winterwetter an dem Tag. Es ist kalt, es liegt Schnee. Es ist einfach so ein richtiger grauer Wintertag. Der Flug ist schon 2 Stunden verspätet. Was passiert dann genau vor dem Unglück?
Ja, also der Flug verläuft sehr routiniert, da gibt's gar keine Probleme. Und kurz vor der Landung in Chicago holen sich die Piloten natürlich dann die aktuellen Wetterinformationen, um eben die Landung vorzubereiten. Und das ist eben wichtig für die Landung in Midway. Wetterinformationen bei diesem Flug besonders, weil es eben ein wirklich unangenehmer, kalter, nasser Tag ist. Das Flugzeug, vorhin kurz erwähnt, ist eine Boeing 737-700 und die Infos, die die Piloten dann bekommen, also die Wetterinformationen, die sie bekommen, ist, dass es in Midway sehr starke Rückenwinde gibt von um die 8 Knoten. Southwest hat wie jede andere Airline auch Richtlinien für solche Situationen und das Handbuch hat zu dieser Zeit damals eine Landung erlaubt bis zu 10 Knoten. Insofern sind die 8 Knoten Rückenwinde für die Piloten kein Problem. Sie dürfen so landen, also laut Regelwerk alles fein. Aber es gibt noch so einen Zusatz in diesen firmeninternen Richtlinien. Und ein Punkt ist eben, dass bei schlechter Bremswirkung, die eben entsteht, wenn die Landebahn nass ist, wenn da Schnee drauf liegt, wenn da Eis drauf ist, also wenn man erwarten kann, dass die Bremswirkung nicht so gut ist wie sonst, dann ist diese Höchstgrenze von 10 Knoten hinfällig, denn dann wäre das zu viel. Dann sind nämlich nur 5 Knoten Rückenwinde erlaubt, damit die Piloten überhaupt noch landen dürfen. Also so gesehen wäre die Landung in Chicago eigentlich gar nicht erlaubt gewesen, laut diesem Handbuch, Regelbuch. Und die Piloten hätten sich um einen Ausweichflughafen bemühen müssen.
Und das haben sie ja quasi offensichtlich nicht gemacht, sonst wäre es ja nicht zu diesem Unfall gekommen. Wie gehen die Piloten denn mit dieser Lage um, die dort gerade vorherrscht?
Ja, also sie nehmen das alles schon ernst und sie machen sich auch schon mal einen Plan. Und zwar sollten diese schlechten Bedingungen zum Bremsen auf der Landebahn sich wirklich bewahrheiten. Und zwar, das ist so ein ganz entscheidender Punkt, und zwar für die ganze Landebahn gelten, also für die ganzen ungefähr 2000 Metern, so lange wie sie eben dort ist in Midway. Und sollten diese Bedingungen eben für die ganze Landebahn gelten, dann müssten sie sich eben um einen Ausweichflughafen kümmern. Und das machen sie auch schon. Sie schauen sich eben an, welche Ersatzflughäfen gibt es in der Nähe. Und das wären, für sie würde in Frage kommen, Kansas City oder St. Louis. Also sie nehmen das ernst. Sie machen sich auch einen Plan B. Und das sind jetzt so die Bedingungen, die im Cockpit kurz vor der Landung herrschen.
Aber warum landen sie dann letztendlich trotzdem in Chicago Midway?
Ja, wie du sagst, sie landen da. Also wir wissen ja aus der Geschichte, dass sie sich eben nicht für einen Ausweichflughafen entschieden haben. Denn zum einen, der Flughafen in Chicago Midway erteilt die Freigabe zur Landung und gibt den Piloten Entwarnung. Die Bremswirkung wird nämlich als mittelmäßig beschrieben, die Kategorie mittelmäßig offiziell, für die erste Hälfte der Landebahn. Und für die zweite Hälfte der Landebahn sagt der Flughafen, das sind die Bedingungen echt schlecht. Also mittelmäßig für die eine Hälfte, schlecht für die zweite Hälfte. Mhm. Und für die Piloten reicht das jetzt. Denn ich habe ja vorhin erwähnt, diese Begrenzung auf 5 Knoten gilt laut internen Regeln nur für die ganze Landebahn. Aber so ist es. Ist die erste Hälfte ja noch okay, das reicht. Und die Piloten gehen davon einfach aus, mit diesen Bedingungen, dass sie da sicher landen und auch sicher bremsen werden können. Und insofern bereiten sie alles für die Landung vor. Und es ist jetzt so gegen 19.15 Uhr am Abend und die Boeing 737 setzt auf der Landebahn in Chicago Midway auch auf.
Und damit nimmt die Katastrophe ihren Lauf, kann man sagen, oder?
Das muss man so sagen, genau. Und zwar der Southwest-Flug, der setzt ganz ordnungsgemäß auf, da gibt es gar keine Probleme. Die Landebahn ist insgesamt 1988 Meter lang und das kennt ja auch jeder, der schon mal geflogen ist. Die Maschine setzt ja nicht immer sofort auf der Landebahn auf. Also da gehen natürlich am Anfang gleich mal ein paar Meter verloren, sage ich mal. Und das kann man natürlich auch sehr genau in Zahlen angeben, wenn man sich diesen Fall anschaut, beziehungsweise die Untersuchungsbehörden haben das dann natürlich hinterher gemacht. Also als dann die Southwest-Maschine landet, wie gesagt, ein paar Meter am Anfang gehen natürlich erstmal weg, bleiben noch 1400 Meter übrig zum Bremsen. Und die Boeing 737 hat ein automatisches Bremssystem, da kommen wir gleich im Detail drauf zurück. Und die Cockpit-Crew benutzt das auch. Und aufgrund der Wetterbedingungen, also eben diesen schlechten Bedingungen auf der Landebahn, mit maximaler Einstellung.
Aber obwohl dieses automatische Bremssystem auf, wie du sagst, maximale Einstellung gestellt ist, reicht es ja nicht zum Anhalten.
Genau, nach wenigen Sekunden fällt den Piloten nämlich auf, die Geschwindigkeit, die wird gar nicht so stark reduziert, wie das erwartet war und vor allem, wie es unbedingt notwendig ist. Also die Bremswirkung ist einfach viel zu schlecht und so greifen die Piloten dann auch ein und sie bremsen den Flieger jetzt manuell ab. Und man kann das auch hier ziemlich genau im Detail sagen, wann was passiert. Also 15 Sekunden nach dem Aufsetzen auf der Landebahn aktiviert dann ein Pilot den Umkehrschub. Das ist nämlich bisher noch gar nicht passiert, weil das automatische Bremssystem das noch nicht aktiviert hat. Und das ist jetzt der Fall. Also die Piloten merken auch, okay, das reicht nicht mehr. Wir müssen hier eingreifen.
Das finde ich, also ich stelle es mir sehr dramatisch vor eigentlich, weil 15 Sekunden in so einem Moment, das ist eine ziemlich lange Zeit eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt. Wenn wir jetzt hier 15 Sekunden mal gar nichts sagen würden, das würde auffallen. Das fand ich auf jeden Fall ein bisschen auffällig. Aber gut, dann haben sie nach diesen 15 Sekunden nach dem Aufsetzen den Umkehrschub angestellt. Was passiert jetzt als nächstes?
Ja, man muss es leider sagen, dass es jetzt zu spät ist. Die Maschine ist einfach viel zu schnell und die Landebahn ist viel zu kurz. Und so kommt es im Grunde so, wie es ja kommen muss. Die Boeing schießt über das Ende der Landebahn hinaus, durchbricht dort einen Zaun, verliert dabei das Bugfahrwerk, also kippt dann auch so nach vorne und landet direkt auf einer öffentlichen Straße, die direkt am Airport vorbeiführt. Und direkt dort fährt jetzt das Auto mit einer 5-köpfigen Familie. Die Boeing kollidiert mit diesem Auto, begräbt dieses Auto im Grunde unter sich. Die Familie darin wird schwer verletzt und besonders tragisch ist, dass der 6-jährige Junge der Familie stirbt. Und du hast das am Anfang erwähnt, was für ein Zufall das ist, dass genau in diesem Moment dieses Auto vorbeifährt, weil es geht hier wirklich um Sekunden. Und ich habe mir das auch gedacht, das ist das, was ich bei diesem Fall wirklich so tragisch und gruselig finde. Du rechnest ja überhaupt nicht damit, wenn du an einem Flughafen vorbeifährst, dass deine Maschine, ein Flugzeug rausfährt. Also klar, wenn du im Auto unterwegs bist, dann passieren Autounfälle, jemand kann dir die Vorfahrt nehmen, jemand kann irgendwie mit überhöhter Geschwindigkeit dir hinten reinfahren, keine Ahnung. Das sind alles Dinge, wo man weiß, okay, das passiert. Man denkt da jetzt auch nicht immer dran, aber dass ein Flugzeug kommt und du quasi mit dem Flugzeug kollidierst, finde ich so absurd auf eine Art. Und wenn man sich diese Bilder anschaut, das sieht halt auch einfach total, ja, surreal aus, dass das ein Flugzeug auf einer Autobahn, oder nicht Auto, auf einer Straßenkreuzung steht, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also surreal ist wirklich das richtige Wort hier, was das für ein Moment gewesen sein muss, als sie gemerkt haben, da rutscht auf einmal ein Passagierflugzeug in den Weg des Autos. Schon, ja, irgendwie eine absurde Vorstellung auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt nochmal uns anschauen, woran es genau gelegen hat. Wir haben ja schon über dieses Bremssystem erwähnt, die Bedingungen einfach, die dort vorgeherrscht haben auf der Landebahn. Es gab ja natürlich eine Untersuchung dazu. Was ist denn dabei herausgekommen oder was hat diese Untersuchung herausgefunden, was die genaue Unfallursache angeht?
Ja, also für die Ermittler war die Hauptursache relativ schnell klar, und zwar die Piloten haben den Umkehrschub einfach viel zu spät aktiviert. Dadurch war der Bremsweg viel zu lang und das eben bei diesen schlechten Bedingungen in Kombination hat zu diesem Unglück geführt. Die Piloten sagen, sie waren durch dieses automatische Bremssystem abgelenkt, haben deshalb übersehen, den Umkehrschub rechtzeitig zu aktivieren. Und man hat dann hinterher rausgefunden, du hast vorhin diese langen 15 Sekunden angesprochen, also tatsächlich erst 18 Sekunden nach der Landung hat das Flugzeug so die volle Bremswirkung entfaltet mit allem, was ein Flugzeug eben hat, um zu bremsen. 18 Sekunden hat das gedauert und das, wie du gesagt hast, das ist einfach wahnsinnig lange, vor allem bei diesen Wetterbedingungen. Die Piloten sagen auch, sie hatten bisher noch gar keine oder wenig Erfahrung mit diesem automatischen Bremssystem. Das ist nämlich tatsächlich neu und wurde tatsächlich nicht mal im Simulator geübt.
Was schwierig, also ich denke da, also was schon irgendwie schwierig ist, hat mich auf jeden Fall überrascht irgendwie, dass es dort anscheinend, also ich finde das fast so ein bisschen so ein Versäumnis in der Ausbildung eigentlich.
Ja, das sagt die Untersuchungsbehörde auch und gibt der Airline, also Southwest, auch eine Mitschuld. Denn Southwest Airlines hatte keine gut verständlichen und in sich schlüssigen Anweisungen und Schulungen zu Landeberechnungen gegeben. Weil die Fluggesellschaft ging davon aus, dass eben bei diesen gemischten Angaben zu den Bremseigenschaften einer Landebahn, also gemischte Angaben heißt jetzt wie in diesem Fall, die erste Hälfte ist okay, die zweite Hälfte der Landebahn ist schlecht, geht die Airline davon aus, dass dann einfach die schlechteste Grundlage genommen wird, also eben der schlechte Wert. Das wurde aber den angestellten Piloten nicht durchgängig so vermittelt und dementsprechend haben viele Piloten das auch nicht befolgt, weil sie es auch gar nicht wussten. Und die Untersuchungsbehörde hat dann für den Unfalltag selbst tatsächlich auch mehrere Fälle gefunden, in denen andere Crews von Southwest-Flügen tatsächlich ähnlich gehandelt haben wie beim Unglücksflug. Also die erste Hälfte der Landebahn war mittelmäßig, die zweite war schlecht. Und dann haben auch andere Piloten gesagt, okay, der mittelmäßige Wert, der passt, dann landen wir. Wobei die Airline eben davon ausging, die Piloten sollen dann den schlechten Wert nehmen. Die Entscheidung über die Landung wurde dann auch durch ein mangelhaftes Design und Programmierung des Computers genommen. Also man muss dazu sagen, Piloten bereiten sich auf eine Landung mit einem Computer vor, also mit einem Laptop, den die Fluggesellschaft stellt. Da ist ein Computerprogramm drauf und dort soll eben wird der Bremsweg berechnet und so weiter. Und die Untersuchungsbehörde hat sich eben dieses Computerprogramm angeschaut, mit dem die Piloten arbeiten. Und tatsächlich haben Sie dann die Werte eingegeben, die vorherrschen in Midway am Unglückstag. Und selbst für die schlechtesten Bedingungen dieser Landebahn zeigt der Computer den Piloten an, dass die Landebahn ausreichend ist, auch wenn die Werte schlecht sind, das reicht alles, obwohl das eben überhaupt nicht korrekt war. Also es gibt quasi schon einen grundsätzlichen Fehler in der Programmierung dieses Programms und die Piloten haben ja nur dieses Programm, mit dem sie arbeiten können. Also das ist ein ganz großer Punkt bei der Unfallermittlung dann, ja. Und zum Beispiel geht dieses Programm bei der Berechnung des Bremsweges auch davon aus, dass die Piloten die Schubumkehr manuell aktivieren, was natürlich die Bremsleistung absolut positiv beeinflusst. Das war aber den Piloten der Unfallmaschine gar nicht bekannt, dass der Computer davon ausgeht, dass sie diesen Umkehrschub aktivieren, weil das im Programm auch nicht erwähnt wird. Also auch die Handbücher waren mangelhaft. Also insofern muss man sagen, dass die Untersuchungsbehörde geht davon aus, wenn dieses Computerprogramm andere Werte gegeben hat, wenn das transparent wäre, welche Werte, welche Faktoren damit berechnet werden, dann hätte sich die Crew für einen Ausweichflughafen entschieden und wäre in Midway gar nicht gelandet. Ja, und ein Punkt ist noch eben dieses neue automatische Bremssystem. Die Piloten hatten nämlich gar keine Zeit, sich irgendwie drauf einzustellen oder mit anderen Bedingungen und längeren Landebahnen überhaupt zu üben. Und die Crew in Chicago musste dann tatsächlich zum ersten Mal mit diesem neuen System landen und hatte dann gleich diese schlechten Wetterbedingungen, die sehr kurze Landebahn. Und sie waren einfach, wie sie auch selber sagen, abgelenkt und haben, es hat eben deshalb auch länger gedauert, bis sie den Umkehrschub von selbst aktiviert haben. Und auch Piloten anderer Fluggesellschaften berichten auch über Ablenkungen während so der ersten Landungen. Also man muss wirklich sagen, dieses System war neu, es wurde nicht wirklich trainiert oder nicht in dem Umfang, damit sich die Piloten damit sicher fühlen.
Also wirklich wieder eine Mischung aus unterschiedlichen Faktoren ja eigentlich. Mangelhafte Ausbildung beziehungsweise ein mangelhaftes Weitergeben Informationen an die Piloten, technische Probleme, im Grunde genommen eigentlich ein Designfehler mit diesem Bordcomputer und dann natürlich einfach die richtige Situation an dem Tag in dem Sinne, dass es, was so alles zusammengekommen ist. Da haben wir ja viele Fälle, in denen wirklich im Grunde genommen, erst nachdem hier 3, 4, 5 Faktoren zusammengekommen ist, geht es wirklich schief. Eine Frage, die mich auf jeden Fall noch beschäftigt bei diesem Fall, ist nochmal die mit den Ausweichflughäfen. Die Piloten hatten ja überlegt, einen anderen Flughafen anzufliegen, haben diese Idee dann aber verworfen. Kommt das in dem Bericht vor und was sagen die Ermittler dazu?
Ja, also das haben sich die Ermittler angeschaut und tatsächlich kommt auch dieser Untersuchungsbericht zu dem Urteil, dass das Festhalten an Chicago Midway ein Punkt ist, der diese Katastrophe auch ausgelöst hat. Die Entscheidung der Piloten, keinen Ausweichflughafen anzufliegen und trotz eben dieser wirklich kritischen Wetterbedingungen in Midway zu landen mit dieser sehr kurzen Landebahn, ist auf jeden Fall ein Punkt, der zu dieser Katastrophe geführt hat. Der nächstgelegene Flughafen ist, wie du erwähnt hast, dieser große, bekannte internationale Flughafen Chicago O'Hare. Und der hätte natürlich wesentlich längere Landebahnen gehabt. Und dann wäre es gar nicht erst zu dieser Situation gekommen, dass die Landebahn nicht ausreichend ist, trotz der Fehler des Piloten zu landen. Also das ist auf jeden Fall mit eine Ursache.
Und in dem Ermittlungsbericht wird ja auch der Flughafen Chicago Midway selbst ja auch genannt, richtig?
Genau, auch der Flughafen selbst trägt eine Mitschuld für die Schwere dieses Unfalls oder es war ausschlaggebend für die Folgen dieses Unfalls, denn dieser Flughafen hat nur relativ geringe Sicherheitsabstände zu ziviler Infrastruktur. Zivile Infrastruktur in diesem Fall eben Wohnhäuser oder eine Straße. Und hat, obwohl er in so einem dicht besiedelten Gebiet ist, hat dieser Flughafen kein Engineered Materials Arrestor System, EMAS, abgekürzt. Und du wirst dich jetzt wahrscheinlich fragen, was damit gemeint ist.
Was ist das, Max?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und habe recherchiert. Also dieses EMAS-System, das ist so eine Art Notfallspur am Ende einer Start- bzw. Landebahn. Der Zweck besteht darin, eben ein Flugzeug, welches das Ende einer Start-Landebahn überrollt hat, warum auch immer, ohne Personenverletzung und mit eben möglichst geringen Schaden auch am Flugzeug selbst zu stoppen. Also das Flugzeug wird dann eben verlangsamt durch den Energieverlust, der benötigt wird, um dieses EMAS-Material zu überrollen. Also du kannst dir das so vorstellen wie zum Beispiel so eine Notfallspur für LKWs. Das siehst du ja manchmal bei so abschüssigen Autobahnen oder bei so kurvenreichen Autobahnen, auch viel im Alpenraum gibt es das oft, dass eben, wenn mal die Bremsen eines LKWs versagen, dass die dann auf diese Notfallspur rollen. Da ist dann meistens sowas wie Kies oder Sand aufgeschüttet, dass eben diesen LKW oder das Auto, das nicht mehr bremsen kann, dadurch bremst. Und im Grunde funktioniert dieses EMAS-System genauso, halt nur eben für Flughäfen und für Flugzeuge.
Finde ich total spannend. Und falls sich jetzt jemand, der oder die gerade zuhört, fragt, das erinnert mich alles so ein bisschen an den Fall jetzt gerade Ende Dezember in Korea, ist uns auch aufgefallen. Ich denke, irgendwann nehmen wir uns den Fall auch nochmal vor. Wir machen ja keine News in dem Sinn. Und ich finde tatsächlich, wenn man einfach ein bisschen wartet, die Ermittlung abwartet und so weiter, ist es einfach interessant, ein spannender Fall, weil man deutlich mehr drüber weiß. Also wenn ihr jetzt gerade gedacht habt, irgendwie erinnere mich das an diesen Jeju Airlines in Korea, das stimmt alles. Den besprechen wir bestimmt auch irgendwann nochmal.
Ja.
Und das bringt mich aber auch nochmal zu der nächsten Frage. Dieses System, was du gerade beschrieben hast, ist das denn inzwischen Pflicht auf Flughäfen? Der Fall, über den wir heute sprechen, der ist ja schon eine ganze Weile her.
Also es ist tatsächlich keine Pflicht. Es ist kein Sicherheitssystem, das installiert werden muss oder gebaut werden muss, weder in den USA noch in Europa oder Asien. Und ich habe mir mal ein paar Zahlen angeschaut. Bis zum Jahresende 2010 waren gerade erst 51 Landebahnen auf 35 Flughäfen in den USA mit EMAS ausgestattet. Zu ihnen gehören unter anderem der John F. Kennedy Airport in New York. Und bis zum Mai 2017 ist dann diese Zahl in den USA auf 106 Landebahnen auf 67 Flughäfen angewachsen. Und von 1999 bis 2017 wurden mit diesem System in den USA 12 Flugzeuge gestoppt. Also es hat tatsächlich auch schon, war schon im Einsatz gewesen und hat auch geholfen. In Europa gibt es zum Beispiel die Flughäfen in Madrid und auch der Flughafen in Zürich, dieses System. Für Deutschland fand ich auch ganz interessant gesehen, im März 2019 wurde der Flughafen Saarbrücken als erster in Deutschland mit diesem EMAS-System ausgestattet.
Spannend. Ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt das Einzige, was ich über den Flughafen Saarbrücken weiß.
Ja, tatsächlich.
Aber
ja.
Diese Information werde ich auf jeden Fall sorgsam behüten und mitnehmen. Lass uns nochmal aber auch zu dem Fall gehen. Wir wissen jetzt im Grunde genommen, woran es gelegen hat. Was sind die Konsequenzen, die aus diesem Unglück gezogen wurden?
Ja, also die Untersuchungsbehörde hat wie immer dann nach solchen Untersuchungen Empfehlungen ausgesprochen. Und zum Beispiel ist ein Punkt, dass es eben eine verpflichtende Berechnung vor der Landung geben soll, und zwar nicht, vorher war das immer so vor Flugantritt, jetzt soll es eben direkt vor der Landung geschehen, mit den aktualisierten Daten zum Wetter, zum Zustand auf der Landebahn, und das Ganze soll auch mit einem ausreichenden Sicherheitsfaktor berechnet werden. Bei der Berechnung soll künftig eben die schlechteste Bremswirkung auf der Landebahn ausschlaggebend sein, abzüglich eines Sicherheitsfaktors. Das heißt auch hier dieses, okay, die erste Hälfte passt noch, die zweite schlecht passt, wir fliegen hin, das gibt es oder soll es in Zukunft nicht mehr geben, sondern wenn ein Teil der Landebahn schlecht ist, gilt dieser Wert für die ganze Landebahn. Dann sollen alle genutzten Computer-, Laptop-Programme, die die Piloten eben nehmen zur Berechnung einer Landung, sollen so berechnet werden, dass die Piloten das auch nachvollziehen können, dass alle Faktoren einbezogen werden und dass man als Nutzer auch eben weiß, welche Faktoren wie jetzt in diese Berechnung einfließen, damit die Piloten da eben auch eine fundierte Entscheidung treffen können. Piloten sollen besser geschult werden, auch was dieses neue Bremssystem angeht. Das wurde ja eben kritisiert, dass auch von den Piloten selbst, dass sie da wenig Ahnung hatten und dann eben abgelenkt waren. Und die Landeprozedur soll geändert werden. Und zwar so, dass nicht der fliegende Pilot künftig den Zustand der Schubumkehr sofort nach dem Aufsetzen kontrolliert, sondern eben der Co-Pilot, dass sich eben der fliegende Pilot ganz auf die Landung konzentrieren kann und der andere eben kontrolliert, ob die Schubumkehr jetzt aktiviert ist oder nicht. Und die Schubumkehr selbst soll nicht mehr einfließen in die Berechnung des Bremsweges, um eben da nochmal so einen Puffer zu haben. Und heute ist es auch üblich, by the way, dass bei neu gebauten Landebahnen eine sogenannte Runway Safety Area, also eine Landebahnsicherheitszone, freigehalten werden soll, damit es eben weniger gefährlich ist, wenn wirklich mein Flugzeug über die Landebahn hinausschießt. Also ob man jetzt bei einem neu gebauten Flughafen oder Landebahn direkt dahinter eine Straße vorbeiführt, so wie das ja in Midway war, dass sowas in Zukunft, wenn man die Möglichkeit hat und neu gebaut wird, dass eben sowas nicht mehr vorkommt. Und noch am Ende ein Punkt, die Landebahn in Chicago Midway wurden seit 2007 übrigens auch mit diesem EMAS-System ausgestattet, worüber wir vorhin gesprochen haben, die eben ein von der Landebahn rollendes Flugzeug eben aufhalten soll. Also es musste auch hier, wie so oft, erst was passieren, damit man nachrüstet, und das ist 2007 auch in Midway geschehen.
Ja, ein spannender, auf jeden Fall auch sehr tragischer Fall mit der Familie, die dort im Auto überrascht wurde und die da ihren Sohn dabei verloren haben. Ich denke echt daran, auch gerade, weil wir ja an sich auch sehr gerne drüber sprechen, es ist alles besser geworden, was auch hier der Fall ist. Ich finde es natürlich dann tatsächlich wirklich spannend, wie konnte es trotzdem noch jetzt gerade 2024 zum Beispiel in Korea passieren? Ich denke, den Fall sollten wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber ja, vielen Dank fürs Vorbereiten, Max.
Sehr gerne. Die Bilder dazu wie immer bei uns auf Instagram in den nächsten Tagen, dann katastrophen.podcast. Da könnt ihr uns auch immer schreiben, wenn ihr einen Vorschlag habt, zum Beispiel für einen Fall. Wir haben eine riesige Liste, wo alle Fälle, die wir spannend finden, die ihr spannend findet, draufkommen. Also wenn ihr da was habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben.
Und ich freue mich auf jeden Fall, oder wir freuen uns beide. Ich spreche jetzt einfach mal für dich, Max. Wir freuen uns wieder sehr darauf, jetzt wieder hier dabei zu sein, alle 2 Wochen bald wieder einen neuen Fall zu veröffentlichen. Und was soll ich sonst sagen? Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ich mich auch. Und genau wie du gesagt hast, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Der Dienstag bleibt aber eben alle 2 Wochen ein neuer Fall hier bei uns. Und in diesem Sinne sagen wir mal bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.